schön, heute mit euch diesen Gottesdienst zu erleben. An diesem besonderen geschichtsträchtigen Wochenende. Heute vor 30 Jahren ist die deutsche Mauer gefallen. Und das ist ja ein Fest der Freude und ein Fest der Freiheit. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin ein bisschen in dieses Wochenende hineingestolpert und hatte das nicht so richtig auf dem Schirm. Genau, dass ja das so ist und dass wir tatsächlich auch einen runden Geburtstag von dem Ganzen feiern. Genau, so ging es mir auch vor 30 Jahren. Da war das auch nicht so auf meinem Schirm. Ich war erst 3 und wir waren damals in unserem Wohnzimmer und ich kann mich nicht wirklich daran erinnern, aber meine Eltern haben mir das erzählt. Ich bin auf diesem Sofa hoch und runter gesprungen und habe gelacht und gejubelt und irgendwie gleichzeitig geheult, weil nämlich meine Eltern auf dem Sofa auch saßen und sich weinend in den Arm gelegen haben und ich habe die Situation nicht so ganz kapiert. Irgendwas lief da über dem Fernseher und Menschen haben zu komischen Liedern gesungen von diesem Amerikaner Hasselhoff. Ja. Ich hätte das gerne live miterlebt, habe ich ja irgendwie, aber nicht so richtig, ihr wisst, was ich meine. Ich wäre gerne irgendwie mal da gewesen, weil die Menschen, die davon erzählen, die das erlebt haben, die haben gesagt, das war unbeschreiblich. Das muss etwas gewesen sein, was so auf der Seele des Landes gelegen hat. Genau, ich kann das nur ahnen. Aber es ist ein Tag der Freiheit, ein Tag der Freude. Und Freiheit ist ja vielschichtig. Freiheit hat mehrere Facetten und es geht um Freiheit von verschiedenen Dingen. Freiheit ist ein Zustand. Freiheit von Zwängen, von Bindungen, von Verpflichtungen. Man ist unabhängig in seiner Entscheidung. Freiheit ist gleichzeitig auch die Freiheit einer Möglichkeit, nämlich sich ungehindert und frei zu bewegen. Freiheit ist aber auch ein Recht. Und ich habe das Recht, mich frei zu bewegen, ja, aber ich habe auch die Freiheit zum Beispiel zur Wahl. Das ist auch etwas, was uns in den Demokratien dieser Welt ganz wichtig ist. Und heute begreife ich so langsam mehr und mehr, was das damals bedeutet haben musste, weil diese Mauer war ja nahezu eine unüberwindbare Grenze zwischen dieser westlichen freien Welt und dieser unfreien anderen Welt, wo es nachher immer mehr rauskam, was da eigentlich passiert ist. Mit systematischer Verfolgung, Unterdrückung. Menschen wurden angeklagt ohne Prozess, Spionage. Nachbarn haben Nachbarn ausspioniert. Und die Menschen haben diese Unfreiheit eigentlich, naja, in ihrem Alltag nicht immer so stark gespürt. Ich habe da mal mit jemandem geredet, der damals dort gelebt hat und der hat gesagt, ja, das war jetzt nicht so allgegenwärtig, dass man da aufgestanden ist und dachte, boah, bin ich heute mal wieder unfrei, sondern die haben irgendwie ihr Leben gelebt. Aber wenn man dann mal so einige Worte vor das Wort Freiheit setzt, wurde einem bewusst, oh, okay, das ist nicht so easy. Zum Beispiel das Wort Religionsfreiheit oder Reisefreiheit. Wenn man einen Urlaub buchen wollte, konnte man sich Berlin oder halt die Ostsee aussuchen oder so. Oder Meinungsfreiheit, Einkaufsfreiheit, sich die Dinge kaufen, auf die man Lust hatte. Da wird klar, Freiheit ist schon ein großer Begriff. Es geht heute in unserem Bibeltext auch tatsächlich um Freiheit. Nicht mit dem Wort, weil es nicht vorkommt, aber es geht um eine Freiheit, die dort erzählt wird und aber auch um Gegenwind und Widerstand, die diese gelebte Freiheit erzeugt. Und kurzer Hintergrund zu dieser Geschichte. Sie steht in Apostelgeschichte 14 und in dem Kapitel davor, oder besonders in dem Kapitel davor, 13, beginnt die erste Missionsreise von Paulus und Barnabas. Und die starten durch die heutige Türkei in Kleinasien und machten dort einen Halt in Antiochia, in dieser Stadt, und gingen in die Synagoge und predigten. Und sie erlebten dort, wie durch ihre Predigt Gott wunderbare Dinge machte und Menschen zum Glauben an Jesus kamen. Und nicht nur wenige, sondern reihenweise Menschen bekehrten sich aufgrund der Predigt von Paulus und Barnabas. Und die Besucher dieser Synagoge baten sie, hey, kommt doch nächste Woche wieder. Und dann kamen sie eine Woche später und dann war fast die gesamte Stadt versammelt. So heißt es da. Wenn ich mir denke, in Marburg die ganze Stadt, wir hätten gar keinen Platz, wo das sein könnte. Ich weiß nicht, wie groß Antiochia war, bisschen schwer zu sagen. Auf jeden Fall war das eine Menge, denke ich mal. Die ganze Stadt. Und Paulus predigte aber nicht nur zu den Juden, sondern er predigte auch zu den Nichtjuden und die Menschen, die man Heiden nannte, aus anderen Völkern. Und plötzlich veränderte sich was. und die Verantwortlichen der Synagoge wurden neidisch. Und sie kamen irgendwie nicht so richtig darauf klar, dass hier Menschen zum Glauben kommen. Und sie stifteten eine Verfolgung an und jagten die beiden tatsächlich aus der Stadt raus. Die Menschen, die zum Glauben gekommen waren, denen war das irgendwie scheinbar ziemlich egal, weil die waren voller Freude und vom Heiligen Geist erfüllt. Haben sich vielleicht noch verabschiedet, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall, Paulus und Barnabas gingen weiter in die nächste Stadt mit dem Namen Ikonion. Und da lese ich euch vor. Es geschah aber in Ikonion, dass sie wieder in die Synagoge der Juden gingen und so predigten, dass eine große Menge Juden und Griechen gläubig wurde. Und meine erste Reaktion war so, also ihr beiden, habt ihr irgendwie nichts gelernt? Also ihr wurdet gerade noch aus der Stadt gejagt, ihr könnt von Glück sagen, dass ihr noch lebt und ihr macht gerade den gleichen Fehler direkt wieder. Ihr könnt es irgendwie nicht lassen, oder? Und sie gingen in die Synagoge und predigten. Warum ist das so? Und es kann eigentlich nur sein, dass das, was sie zu erzählen hatten, ihnen so sehr auf dem Herzen gelegen hat, dass alles andere, was ihnen eventuell an Gegenwind kommt, sie ihnen in dem Blick egal ist, weil ihnen das so wichtig ist, das weiterzugeben. Und sie erzählten von ihrem Erlebnis mit Jesus, dass es derjenige ist, der die Prophezeiung des Alten Testaments erfüllt. Und das war ihnen ja wichtig, dass sie zu den Juden in die Synagoge gingen, mit dem auserwählten Volk, und sie wollten sich nicht als neue Religion verstehen. Sie gingen in diese Synagogen ganz bewusst hinein. Das war der Ort dort, wo Gottes Wort ausgelegt wurde. Also sie hatten ein Evangelium, eine gute Botschaft weiterzugeben. Und dieses Evangelium war ja auch in besonderer Weise, das hatte Jesus auch selbst gesagt, für das jüdische Volk bestimmt, die ja seit Hunderten von Jahren auf den versprochenen Retter warteten. Und als die beiden predigten, kamen die Menschen wieder reihenweise zum Glauben. In Antiochia waren es, ja, wie auch hier in Ikonien, Menschen aus verschiedenen Völkern, aus Teilen der Welt. Und das Reich Gottes fängt an, hier Grenzen zu überwinden. Das sieht man an dieser Stelle so schön. Dass Ländergrenzen, Kulturgrenzen, Sprachgrenzen, Religionsgrenzen nicht zählen, wenn Gott sich ausbreitet und durch seinen Heiligen Geist wirkt. Gott fängt sichtbar an, die Grenzen der Nation zu verwischen, und das Evangelium fing an, sich langsam aber sicher in der ganzen Welt auszubreiten. Die Juden aber, die ungläubig blieben, stifteten Unruhe und hetzten die Heiden auf gegen die Brüder. Also eine große Menge wird gläubig, und hier wird explizit beschrieben, einige Juden wurden es nicht. Man muss sich das so vorstellen, das Volk ist ganz stark geprägt von einem starken Identitätsbewusstsein. Wir sind Gottes Volk. Wir sind diejenigen, die auf der Reise sind mit einem Gott, der die Welt geschaffen hat. Und wir haben die Prophezeiungen bekommen durch Propheten und Priester und Könige und durch das ganze Alte Testament hindurch. Wir erwarten den Messias. Und dann erlebten sie hier, wie plötzlich eine Botschaft von diesem Messias in das Zentrum ihrer Identität Einzug hält. Und diese Botschaft heißt, das Reich Gottes ist zu euch gekommen. Der Messias war da. Okay, er ist es jetzt nicht mehr, aber ihr könnt durch den Heiligen Geist in Verbindung zu ihm treten. Und ganz ehrlich, wer kann es diesen Menschen verübeln? Da denkt man so, ey, wir warten auf den Messias und der wird diese Welt umkrempeln und das wird sichtbar sein. Das war immer die Erwartung. Es wird sichtbar sein, wenn dieser Messias kommt, dann wird die Welt anders sein. Und dann kommt jemand, der sagt, naja, der ist halt schon da gewesen, habt ihr halt verpasst, aber jetzt erzählen wir euch davon und ihr könnt in Beziehung mit ihm treten. Vielleicht nicht ganz so flapsig. Natürlich hatten sie diese Erwartung, dass der Messias wiederkommt, aber eben doch irgendwie auf eine andere Art und Weise hatten sie sich das gewünscht. Und es ist verständlich, dass Paulus und Barnabas hier auf Widerstand trifft. Alle christlichen Gemeinden wünschen sich, glaube ich, sehnlichst, dass Menschen irgendwie zum Glauben kommen, dass sie Jesus kennenlernen, dass sie in die Gemeinschaft mit Gott eintreten. Aber meine Wahrnehmung ist, dass dabei vielleicht selten darüber nachgedacht wird, wenn ein Mensch sich entscheidet, Jesus anzunehmen, dann verändert das auch das ganze soziale Gefüge, in dem man steckt. Wenn man Jesus sein Vertrauen schenkt, dann ist das eine Entscheidung, die Konsequenzen hat. Und das merkt man auch in Familien beispielsweise oder Ehepaare. Wenn der eine Partner zum Glauben kommt an Jesus und der andere tut es nicht. Oder die Kinder oder Großeltern oder wer auch immer. Und ein Christ sagt dann, okay, ich habe ganz viele Geschwister dazu gewonnen, aber irgendwie kann ich mit den Geschwistern, die ich leiblich habe, überhaupt nicht darüber reden. Ich kann es nicht mit meiner leiblichen Familie teilen. Der Glaube definierte damals auch ein Stück weit deinen Stand und dein soziales Eingeordnetsein und deine Verantwortung in der Gesellschaft. Und wer den Glauben wechselte, tja, der brach aus diesem System aus. Und so ist es auch heute eigentlich noch. Ich weiß nicht, wie es euch da so geht, also und welche Erfahrung ihr damit macht. Wenn man sich, ich sag mal, outet als Christ in seinem Umfeld, in seinem Verein, auf seiner Arbeit, vielleicht in der Familie, wer weiß, ob alle aus euren Familien das wissen, an welchen Gott ihr glaubt. Und man dann auch noch deutlich macht, ich gehe da nicht nur in Gottesdienste, sondern ich meine das wirklich ernst, dann kann das ganz schön was verändern. Und es kann auch mal vorbei sein mit der Toleranz. Und man merkt, jetzt wird's spannend. Dennoch blieben sie eine lange Zeit dort und lehrten frei und offen im Vertrauen auf den Herrn, der das Wort seiner Gnade bezeugte und ließ Zeichen und Wunder geschehen durch ihre Hände. Die Menge in der Stadt aber spaltete sich. Die einen hielten's mit den Juden und die anderen mit den Aposteln. Paulus und Barnabas machen weiter. Egal welche Unruhe, egal welche Hetze passiert, sie machen weiter. Denn sie wissen, das, was sie zu verkünden haben, das ist eine Botschaft, ja, die stellt diese Welt auf den Kopf. Das ist uns bewusst. Aber das ist es wert, weil diese Welt auch ein Stück weit auf den Kopf gestellt werden muss. Sie bringen das Evangelium, eine gute Botschaft. Und das Evangelium ist eine Botschaft der Gnade. Und nur wenn sie das ist, ist sie wirklich auch eine gute Nachricht. Weil Gnade bedeutet Rettung ohne Vorbedingungen. Ohne Vorleistung des Menschen. Gott hat sich auf den Weg gemacht, weil er seine Menschen liebt. Weil er bei ihnen sein will. Weil er ihnen zeigen wollte, wie gut er es mit ihnen meint. Deswegen ist Evangelium auch eine Botschaft der Liebe. Gott liebt seine Schöpfung so sehr, dass er keinen anderen Weg mehr sah. Er hat es schon probiert durch Propheten, Priester und Könige und hat versucht, das Volk zu leiten und auf den Weg zu bringen und hat ihnen versucht zu zeigen, hey, ich wünsche mir eine Beziehung zu den Menschen, zu denen, die ich selbst gemacht habe. Jedes Leben kenne ich durch und durch, aber sie kennen mich nicht. Und der Mensch kann sich den Himmel nicht verdienen, sondern der Himmel, den kann man nur als Geschenk annehmen. Ein Geschenk der Liebe des Schöpfers. Und das Evangelium ist eine Botschaft der Hoffnung. Ich glaube, jeder von uns kennt so diese Momente, wo man nicht morgens aufsteht und sich über den Tag freut, sondern denkt, boah, wäre die Nacht doch noch 35 Stunden länger oder so. Oder der Tag deutlich kürzer. Oder die Sonne mehr da. Oder was auch immer. Das Leben ist sehr ungerade. Es läuft auf kurvigen Wegen. Und es ist schwer. Es ist immer und immer wieder schwer. Und es ist deshalb das Evangelium eine Botschaft der Hoffnung, weil wenn man das mal durchbuchstabiert, mal so jeden Punkt, dann nimmt es die Schwere des irdischen Lebens. Ich glaube an einen Gott, der in Jesus selbst Mensch wurde, selbst auf die Erde kam, um die Beziehung zu seinen Menschen wieder in den Urzustand zurückzusetzen. So wie er sich das damals gedacht hatte. In einer liebevollen Beziehung zu den Menschen. Und das tut er, indem er etwas Unglaubliches tut, nämlich selbst stirbt und damit dem Tod den Stachel nimmt. Und sagt, der Tod hat nicht das letzte Wort, sondern ich. Und daraus entsteht Hoffnung. Jesus ist auferstanden am dritten Tage und hat vorgemacht, was auf die Menschen wartet, die das Vertrauen in Gott setzen. Und deswegen ist es Hoffnung. Das Erleben, das, was wir hier haben auf dieser Welt, ist nicht endgültig, sondern Krankheit, Tod, Leid, Trauer, Tränen, all das wird irgendwann ein Ende haben. Denn Christus hat den Tod besiegt Und alles, was uns besiegen möchte, hat Jesus den Kampf angesagt. Und so ist das Evangelium auch eine Botschaft von der Freiheit und Befreiung. Denn Evangelium reißt Mauern ein. Diese Mauern, die stehen um uns Menschen herum. Und jeder kennt seine eigenen Mauern, die man so über das Leben in seiner Biografie aufgebaut hat. Manche sind dicker, manche sind dünner, manche sind höher, manche sind kleiner. Aber jeder von uns kennt das, glaube ich, dass man solche Mauern aufbaut für so eine Art Selbstschutz. Da lasse ich niemanden näher an mich heran. Das können ganz unterschiedliche Dinge sein, die das in uns bewirkt haben. Aber wenn der Heilige Geist anfängt, an uns zu arbeiten und diese Ewigkeitsperspektive in unser Herz schreibt, dann verändert sich etwas. Langsam, nicht sofort, aber so nach und nach bearbeitet Gott mit uns durch seinen Geist in uns etwas und der Blick auf die Welt und auch auf uns selbst verändert sich und wird befreit. Und in dem Evangelium liegt die Kraft, dass Selbstzweifel irgendwann weichen, und zwar der Gewissheit, dass ich geliebt bin. Dass Trauer weicht, und zwar der Gewissheit, dass Gott es schon irgendwann gut machen wird, auch wenn es jetzt sich noch überhaupt nicht gut anfühlt. Dass ich Verzweiflung loslassen kann, weil ich weiß, ich bin nicht alleine, sondern ich habe den Gott der Götter, den Herr der Herren, den Schöpfer dieser Welt an meiner Seite. Und Zwang und Druck können der Erkenntnis weichen, ich muss mir diesen Himmel nicht verdienen und ich muss mir sowieso überhaupt nichts verdienen, denn ich bin so viel wert in Gottes Augen. Nichts kann mir diesen Wert geben und auch nicht nehmen. Und am Ende ist das Evangelium auch eine Botschaft der freien Entscheidung. Denn Gnade, Hoffnung, Liebe, Freiheit, das sind Dinge, die können wir Menschen nur anbieten. Die können nicht aufgezwungen werden. Die kann man nicht verkaufen. Das sind Dinge, das sind Geschenke, das sind Dinge, die Menschen annehmen müssen und die man auch nicht verordnen kann, wie eine Tablette oder ein sonstiges Präparat, sondern es ist eine freie Entscheidung zu sagen, darauf lasse ich mich ein. Und das Evangelium stellt einen vor die Wahl, was denn eigentlich die Entscheidung ist. Worauf möchte ich mein Leben ausrichten, im Leben und im Sterben? Und tatsächlich, diese Entscheidung hat Konsequenzen. Auf jeden Fall. Ein paar habe ich beschrieben, ein paar sehen wir bei Paulus und Barnabas, ein paar habt ihr vielleicht in eurer Biografie, was das bedeutet, sich dafür zu entscheiden. Es wird das Leben verändern. Und ich glaube, im Endeffekt, mit Ewigkeitsperspektive, auf jeden Fall zum Guten. Aber ich werde nicht bleiben, wer ich war. Und das fällt vielen Menschen schwer. Wir wollen gerne der sein, der wir sind. Und nicht jemand werden, den wir noch nicht kennen. Als sich aber ein Sturm erhob bei den Heiden und Juden und ihren Oberen und sie misshandeln und mit Steinen nach ihnen werfen wollten, merkten sie es und entflohen in die Städte Lykaoniens nach Lystra und Derbe und in deren Umgebung und predigten dort das Evangelium. Ich hätte das auch gemerkt, glaube ich, wenn Menschen anfangen, Steine nach mir zu werfen. Wahrscheinlich wäre ich dann auch gegangen. Keine Lust mehr hier. Aber vielleicht habt ihr das mal erlebt. Ich habe es immer wieder erlebt, wenn man über den Glauben ins Gespräch kommt, dann kriegt man schon manchmal eine echt schroffe Ablehnung. Ich habe das in meiner Schule erlebt, auf meinem Abi. In meinem Abi-Jahrgangsbuch stand über meinem Bild oder hätte über meinem Bild stehen können, der Papst des Jahrgangs, und das war jetzt nicht so sonderlich freundlich gemeint. Stand dann doch was anderes, aber das erzähle ich jetzt nicht. Und wir erleben, dass der Glaube etwas ist, was Menschen nicht sofort irgendwie toll finden, sondern dass sie, wenn sie es ablehnen, manchmal echt mit außerordentlicher Härte tun. Auch wir als Christus-Treff, wir haben eine Geschichte darin und wir hatten vor 2 Jahren, vielleicht wissen das viele von euch nicht, gab es Demonstrationen auch gegen uns tatsächlich im Sommer vor 2 Jahren. Und wir haben einen Farbanschlag auf das Haus. Wer sich gefragt hat, diese weißen Spritzer vorne an der Wand, genau, das waren wir nicht, sondern da hat jemand gedacht, das Haus muss schöner werden, so haben sie das auch genannt. Und haben das beworfen und Connect wurde kürzlich als eine Hochschulgruppe abgelehnt. aus nicht nachvollziehbaren logischen Gründen. Und mit dem Glauben um die Ecke zu kommen, bedeutet nicht, dass alles irgendwie schöner wird, sondern es ist etwas, das Konsequenzen hat. Wenn man das mal alles so sieht, ist das alles irgendwie so ein kleiner Pups im Vergleich zu dem, was Paulus und Barnabas erleben. Die wurden mit Steinen wahrscheinlich beschmissen und Paulus hat ja tatsächlich schon mal eine Steinigung hinter sich, wenn man da weiterliest. Und wir haben Menschen in unserer Gemeinde, die mussten aufgrund ihres Glaubens die Heimat verlassen und sind nach Deutschland geflohen, haben Familie zurückgelassen und erleben dort, wie Christen im Iran beispielsweise bedrängt werden und ihren Glauben nicht frei leben können. Diese Form haben wir nicht in Deutschland und da bin ich auch sehr froh drum. Aber trotzdem glaube ich, dass Menschen irgendwie so eine Ablehnung in sich tragen und das kann unterschiedliche Gründe haben. Vielleicht diese Ungewissheit, kann das denn wirklich alles stimmen? Bei anderen ist es vielleicht Enttäuschung und schlechte Erfahrung mit Christen und Christinnen. Andere erliegen vielleicht dem Irrglauben, dass nur das wahr sein kann, was die Wissenschaft auch wirklich beweisen kann. Gerade in so einer Universitätsstadt könnte man das schnell denken. Doch man kommt mit dem christlichen Glauben da ganz schnell an Grenzen. Wenn wir sagen, wir glauben an einen Gott, der die Naturgesetze geschaffen hat, ist per Definition das ein Gott, der über den Naturgesetzen steht. Es ist schwer, den in ein Reagenzglas zu packen und zu beweisen. Glaube kann nicht bewiesen werden, sondern Glaube ist etwas, das eigentlich viel besser noch mit Vertrauen übersetzt werden müsste. Vertrauen in eine Beziehung. Und Beziehungen können wir nun mal nicht beweisen, nicht herbeireden oder diskutieren, sondern das ist etwas, was gelebt werden muss. Ich fand immer ein spannendes Bild, wie man Glaube irgendwie vielleicht beschreiben kann, das, was da mit einem passiert. Und zwar mit einem Fallschirmsprung. Das bin ich übrigens. Dürft raten, wer. Und über mir das nicht Winnie, auch wenn es ähnlich aussieht. Aber glaube ich zumindest. Nee, es war jemand anderes. Ich weiß seinen Namen nicht mehr. Das ist schon ein paar Jahre her. Und da habe ich mich gewagt, einen Fallschirmsprung zu machen. Und das war der Hammer. Meine Frau hat mir das geschenkt und sie hat es auch wieder direkt wieder bereut. Aber sie fand es dann doch irgendwie ganz spannend. Man kann sich Gedanken machen bei diesem Fallschirmsprung über Fakten, über physikalische Größen wie Geschwindigkeiten und Luftdruck und Kräfteverhältnisse und Windgeschwindigkeiten und Wetterverhältnisse. Aber diese ganze Erkenntnis, was man dann vielleicht alles aufgeschrieben hat, wird einen nicht davor bewahren, so toll das Wetter auch ist, irgendwann an dem Rand dieser Luke von dem Flugzeug zu stehen und 4.500 Meter unter dir ist erst der Boden und du weißt, das gibt einen kleinen Flatscher, wenn ich da landen sollte. Und es ist ein unbeschreibliches Gefühl, weil dieser Schritt daraus, den kann ich nur bestimmen. Ich habe mir da vorher Gedanken drüber gemacht, ob ich dieses Risiko eingehe. Na klar, es ist risikoreicher als länger zu schlafen. Aber ich habe das gemacht, weil ich irgendwie dachte, okay, ich kann dem vertrauen. Und diesen Sprung zu erleben, was dann passiert, in dem Moment, wo man da rausstürzt, das ist etwas, das ist mehr als die Summe der physikalischen und logischen Gedanken, die ich mir gemacht habe. Das kriegt mein Kopf überhaupt nicht verarbeitet, so schnell, was da passiert. Wie schnell man auf 180 km/h Geschwindigkeit hochgepusht wird und dann das erlebt, diesen Himmel darunter zu fallen. Aber das ist etwas, was ich nur erleben kann, wenn ich diesen Schritt mache. Und das ist nichts, was ich in der Theorie durchdenken kann. Und so ist es mit Beziehungen auch. Wir können die nicht vorher durchdenken. Es ist etwas, was wir im Vertrauen wagen müssen. Die Welt braucht das Evangelium als eine Botschaft der Gnade, der Liebe, der Hoffnung und der Freiheit. Und jetzt habe ich ja viel über die Empfänger dieser Botschaft geredet und die letzten 2-3 Minuten drehen sich um uns, Sender, Menschen, die diese Botschaft überbringen, weil auch wir brauchen, wenn wir davon erzählen, dieses Wagnis. Es wird sich ein bisschen anders anfühlen, aber dieser Schritt raus aus der Comfortzone ist es definitiv. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin so einer, je mehr Menschen im Raum sind, desto leichter fällt mir das. Also predigen vor 10.000 Menschen, kein Ding. Solange es plötzlich aber nur 5 vor mir sind und ich denen was vom Glauben erzählen muss, dann wird mir ganz anders. Ich habe eben mit einem geredet, der hat gesagt, bei ihm ist genau andersrum. Dann habe ich gesagt, okay, dann erzähl mir mal, wie das geht. Hat er dann auch und wir reden nachher noch weiter. Also es ist nicht so einfach für mich. Und vielleicht geht es dir so oder anders, aber es braucht Überwindung. Wir haben aber alle gemeinsam den Auftrag bekommen, das Evangelium in diese Welt zu tragen. Und nicht nur, indem wir irgendwie nett sind und Menschen über die Straße helfen, sondern auch, indem wir von Jesus erzählen. Und ich bitte mal die Steffi nach vorne, die mir etwas assistieren wird. Genau, es gibt, ich hoffe, ihr könnt gut sehen, es gibt Dinge, die uns immer und immer wieder hindern, das Evangelium frei zu verkünden. Das ist bei jedem ganz unterschiedlich. Eine Sache habe ich eben schon erzählt, aber ich glaube, wir Christen kommen immer wieder an den Punkt, dass wir merken, oh, ich würde gerne irgendwie erzählen, aber irgendwas hindert mich. Vielleicht ist es der Zweifel an der Wahrheit des Evangeliums. Vielleicht fragst du dich, ist das wirklich alles wahr? Und da kann man noch so lange mit Gott unterwegs sein, diese Momente kommen, dass man sich fragt, ist das wirklich alles wahr? Bei mir ist es ganz viel dieser Gedanke, abgelehnt zu werden. Das ist mein Punkt. Der zweite, Angst vor der Ablehnung, dass Menschen irgendwie doof von mir denken, mich nicht mögen könnten, Abstand nehmen, hinter meinem Rücken reden. Da falle ich ganz schnell irgendwie runter und ich kann das nicht so gut ab. Und deswegen halte ich mich eher bedeckt. Oder es ist vielleicht die Unsicherheit, was ist denn eigentlich das Evangelium? Um was geht es da? Was ist der Kern? Was ist die Botschaft? Okay, Jesus gestorben, tot, auferstanden. Okay, das wirkt so 2000 Jahre alt. Aber was hat das denn heute mit mir zu tun? Vielleicht ist es bei dir der Punkt, ich bin auch enttäuscht von Gott. Enttäuscht von Gott, weil du dir in einem Moment deines Lebens seine Nähe gewünscht hast und du hast sie nicht gespürt. Du hast nicht gemerkt, dass er an deiner Seite ist und du hättest dir das anders gewünscht. Vielleicht bist du auch enttäuscht von Christen. Menschen, die eigentlich deine Geschwister sein sollten, per Definition, aber die sich, wie das bei Geschwistern leider so ist, doch immer mal wieder die Haare ausreißen oder die Köpfe einschlagen. Und du hättest dir da mehr Familienzusammenhalt gewünscht. Oder vielleicht der Zweifel an mir selbst. Wer bin ich denn, dass ich jetzt etwas erzählen könnte? Da gibt's doch ganz andere. Die können das viel besser. Da spende ich doch in die Gemeinde, damit die Prediger das machen können. Ihr habt eine ganz eigene Geschichte mit eurem Leben, die erzählt werden will. Und Gott hat diese Geschichte geschrieben. Und vielleicht sind es noch andere Punkte, die da mitspielen, die ich nicht aufzähle. Aber ein Punkt, der in der letzten Zeit für uns im CT spannend wird, ist die Frage nach der Einheit der eigenen Gemeinde. Es ist leicht, vom Glauben zu erzählen, wenn man einen sicheren Hafen hat, an dem man andocken kann, wenn Zweifel einen übermannen. Und wo man einen Hauskreis hat, der einen auffängt. Und wir als Leitungsgremien des CTs erleben das in letzter Zeit, dass wir ganz schön durchgeschüttelt werden durch einige Fragen, die uns stellen in der letzten Zeit, über die letzten 2 Jahre schon. Und es ist nicht einfach und wir ringen um Antworten und Einheit und Versöhnung und Fragen, die echt tief gehen. An der Stelle dürft ihr gerne beten, auf jeden Fall. Aber vielleicht geht's dir so, dass du sagst, boah, ich verliere meine Sicherheit, meinen sicheren Hafen und ich wünsche mir eigentlich da mehr. Diese Punkte, das sind alles Dinge, die uns abhalten können davon, frei und offen vom Evangelium zu erzählen. Und vielleicht findest du dich wieder, vielleicht addierst du was in deinem Kopf. Was ist es, was dich abhält? Wir wollen in der nächsten Worship-Zeit, die Band kann gerne schon nach vorne kommen, wollen wir euch die Möglichkeit geben, darauf zu reagieren. Und ihr könnt gerne Gebet im Altarraum in Anspruch nehmen. Ihr könnt für euch beten lassen und Gott fragen, Gott, nimm mir diese Punkte. Nimm mir das, was hier steht. Ich möchte nicht mehr zweifeln. Ich will da eine Glaubensgewissheit haben, die ich vielleicht noch nie hatte. Ich möchte nicht abgelehnt werden. Irgendwie steckt das in mir drin. Aber eigentlich will ich mir sicher sein in dem, wer ich bin und wie ich bin. Schenk mir Versöhnung mit meinen Glaubensgeschwistern. Schenk mir, dass meine Zweifel an mir selbst verschwinden. Und ich möchte frei sein und ich möchte nicht darüber nachdenken, wer bin ich schon, sondern ich will darüber nachdenken, wer bin ich in dir. Vielleicht bist du enttäuscht von Gott. Leg es Gott hin. Lieg ihn in den Ohren. Klage es ihm an und sag es ihm. und bitte ihn, dass er diese Enttäuschung in seine Hände nimmt, verändert und dir darüber Frieden und Versöhnung schenken kann. Wir brauchen das, dass wir immer wieder heil werden an solchen Punkten, um dann noch frei in die Welt hineinzugehen. Wir werden nie ganz ankommen, werden nie ganz frei sein. Aber es ist etwas, was ich mir für uns als Gemeinde wünsche, für euch wünsche. Und wenn du in der Reaktionszeit gerne etwas aufschreiben willst, was zum Beispiel da hinten an der Wand steht, Evangelium, da darfst du aufschreiben, das bedeutet mir das Evangelium, die frohe Botschaft Gottes. Das verbinde ich damit. Das ist meine Geschichte damit. Das ist mein Zeug, das, was ich anderen mitgeben will. Oder das Thema Einheit. Da, wenn wir heute, also nächstes Jahr feiern wir Deutsche Einheit, dann nochmal das Jubiläum, aber Mauerfall und Einheit hängen zusammen. Einheit hier in der Gemeinde. Was würde ich mir wünschen eigentlich als Einheit in der Gemeinde? Und was sind das für Gedanken, die mir da kommen, wenn ich darüber nachdenke? Schreibt es auf, eine stille Diskussion. Und ansonsten nehmt das Angebot des Gebets wahr. Und ihr dürft natürlich Gott einfach anbeten, auch in Liedern, die seine Größe und seine Schönheit besingen. Amen.